Hauptsache Mensch, der Podcast. Brigitte Strauß stellt Ihnen spannende Persönlichkeiten vor, die die Welt ein kleines bisschen besser machen.
Also es gibt Tage, da liebe ich meinen Job noch ein kleines bisschen mehr als sonst, sowieso schon. Heute ist so ein Tag, ich sitze hier im blauen Shirt, habe einen weiß-blauen Schal um. Im Studio habe ich eine Fahne aufgehängt, die nach einem der letzten Spiele unbedingt mit zu uns nach Hause wollte. Das Cappy musste ich jetzt abnehmen, weil das ein bisschen mit meinem Kopfhörer kollidiert. Ich freue mich wahnsinnig, heute den Mann bei uns im Studio begrüßen zu dürfen, der Münchens große Liebe, den TSV 1860, trainiert. Herzlich willkommen, Michael Köllner.
Ja, danke schön für die Einladung. Hallo.
Ich habe natürlich in meinem weiß-blauen Freundeskreis ein bisschen rumgefragt. Hey Leute, der Kölner kommt zu mir. Soll ich dem was von euch fragen? Und die Frage, die mir wirklich alle mit auf den Weg gegeben haben, war, hat er sich das gut überlegt? Und gemeint war natürlich das nicht so ganz einfache Umfeld, das schon so manchen Trainer ziemlich schnell verschlissen hat. Wie lange haben Sie überlegt?
Ja, nicht so lange. Also die Entscheidung war eher, ist es sportlich interessant für mich? Das ist sicherlich, als Fußballverein sollte man schon das Sportliche abwägen. Aber dann war es eine Herzensentscheidung und dann folge ich immer meinem Herzen. Und das hat sich bis jetzt in der Vergangenheit immer als richtig erwiesen.
Und Sie wollen jetzt, glaube ich, sogar richtig nach München ziehen, also Ihre Familie nachholen, habe ich gehört. Also Sie meinen das echt ernst?
Ja, ich habe vorher schon 5 Jahre in München gelebt, unweit von der Grünwalder Straße. Also es war nur ein Steinwurf weg und Familientrainer macht in dem Job für mich keinen Sinn. Also, da brauchst du eine Familie an Ort und Stelle, um am Ende auch das Leben, also um den Verein auch hundertprozentig annehmen zu können. Und wenn du jetzt immer nach Hause fahren müsstest, weit weg, wäre das, glaube ich, kontraproduktiv.
Aber Fußball ist natürlich nicht das Einzige, worüber wir reden wollen. Was ich nämlich auch irgendwo gelesen habe, war, dass Michael Köllner mal überlegt hat, Pfarrer zu werden. Warum er sich wie entschieden hat und was das eine vielleicht sogar mit dem anderen zu tun hat. Darüber reden wir heute bei Hauptsache Mensch. Wenn die Münchner Löwen ins Stadion an der Grünwalder Straße einlaufen, dann läuft dieses Lied.
57, 58, 59, 59, 60, ja, so klingt's im Chor. 57, 58, 59, 60 und schon gibt's ein Tor. 57, 58, 59, 60, immer nur hinein.
Ah ja, das ist schön. Mein Verein für alle Zeit wird 1860 sein. Okay, für mich kann ich das, glaube ich, sagen, aber Michael Köllner ist erst seit dem 11.11. letztes Jahr ein echter Löwe. Sind Sie schon angekommen in der Höhle der Löwen?
Ja, das geht schnell. Also das hat mich ja ein bisschen überrascht, aber das habe ich in meinem Vorgängerverein ähnlich so erlebt oder in all meinen Vereinen vorher. Das geht dann relativ schnell. Das spielt natürlich immer eine große Rolle, ob du in einem emotionalen Verein unterwegs bist, es ist sicherlich 60 und dann geht das Eingliedern, gefühlt dann ist eine Woche, dann wie ein halbes Jahr und dann geht das eigentlich ratzfatz und die Tage sind intensiv und von dem her, glaube ich, geht ein Ankommen und ein Einfühlen in den Verein dann doch sehr, sehr flott.
Wieso geht das bei so einem Verein leichter?
Weil man mehr erlebt am ganzen Tag. Also man wird mehr auf den Verein angesprochen.
Das kann man jetzt positiv und negativ interpretieren.
Ja, aber das ist schon positiv gemeint, aber trotzdem auch, sind wir viele Leute bewegt, der Verein, aber jetzt teilweise natürlich auch so eine große Fanfreundschaft oder so eine große Fanliebe. Und dann natürlich das Medienaufkommen in München ist natürlich auch ein anderes, als es vielleicht in anderen Städten ist. Und dann ist man eigentlich dann rund um den Tag mit dem Verein konfrontiert. Und das Stadion, wie gesagt, das Stadion ist ausverkauft immer. Da kommen dann so Nebenaspekte dazu, die Dinge ja dann irgendwo nur gefühlt beschleunigen.
Sportlich gibt es ja auch im Moment eigentlich nichts zu meckern. Also die Mannschaft ist eine richtige Mannschaft und spielt richtigen Fußball. Damit sind die meisten Löwenfans schon ziemlich zufrieden. Also zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, die sind sogar richtig glücklich. Und das A-Wort wird schon mal wieder geflüstert. Also das Gute, nicht das Böse. Macht Ihnen das Angst oder freut Sie das?
Na, es freut mich. Es ist ja irgendwo eine Bestätigung für das, was wir jetzt die letzten Wochen gemacht haben. Wir arbeiten hart dafür. Also das ist Mannschaft, Trainerstab, der Verein arbeitet hart dafür, dass wir erfolgreich sind. Und natürlich ist es dann schön, wenn man Lob erntet, Komplimente erntet, aber man muss natürlich schon aufpassen, dass man das trotzdem realistisch alles einschätzt und die Bodenhaftung nicht verliert. Wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, was wir am Ende vielleicht noch erreichen können. Wir haben uns schon große Ziele gesteckt, aber am Ende musst du Woche für Woche deine Spiele gut bestreiten und musst Woche für Woche versuchen, dass du dich qualitativ steigerst.
Aber Sie kriegen keinen pickeligen Ausschlag, wenn irgendjemand das A-Wort sagt?
Nee. Also Ausschlag gehen. Ich kann es verstehen ein Stück weit, weil der Verein natürlich sich in der dritten Liga nicht heimisch fühlt. Sagen wir mal eher die zweite oder erste Liga für sich die adäquate Liga ist. Und das weiß ich natürlich auch, aber ich muss mich natürlich trotzdem mit der Realität auseinandersetzen. Die Realität ist, dass wir die Mannschaft haben, die vor ein paar Wochen nur Platz 15 belegt hat, die jetzt sicherlich Freude macht zum Zuschauen, aber mir natürlich dann nur bedingt Freude macht, weil ich dann schon immer erkenne, wo es noch hakt und was nicht so gut ist.
Wo das ein oder andere Unentschieden ruhig auch einen Sieg hätte
genau,
werden dürfen.
Genau, aber auch der ein oder andere Unentschieden hätten eine Niederlage sein können. Also muss natürlich immer die Dinge dann schon realistisch sehen. Für mich geht es immer darum, ich stufe eher so die Qualität unserer Spiele ein und befreie ich mich doch schon größtenteils von Ergebnissen, sondern mir geht es eher um die Qualität. Und wenn wir die Qualität der Spieler steigern, die Qualität des Spiels steigern, der Mannschaft steigern, dann haben wir eine gute Chance, dass wir eine richtig gute Saison spielen können.
Jetzt sind Sie der Nachfolger von Daniel Birovka, einem Löwen-Urgestein in der zweiten Generation. Also mehr Löwe geht fast nicht. Und dann haben Sie da diese Mannschaft zuerst abgestürzt, von der zweiten direkt in die vierte Liga, wegen Lizenzgeschichten, für die die Spieler nichts konnten. Dann haben Sie unter Birovka den Aufstieg in die dritte Liga geschafft. Dann geht diese Identifikationsfigur und dann sind Sie plötzlich da. Wie haben Sie es geschafft, das Vertrauen der Spieler zu gewinnen?
Ja, mit Begeisterung, denke ich. Ich glaube, das ist wichtig, dass man ein Stück weit auch begeistert, die Mannschaft. Ein Stück weit auch mit viel Empathie. Ich glaube, man muss schon Empathie zeigen. Und das, was ich vorher angesprochen habe mit warum ich mir für den Verein entschieden habe, das muss man dann, sein Herz muss man dann auch schon mal zeigen.
Und was sagt Ihr Herz denn bei 60?
Ja, ich fühle mich wohl damit, das war eine richtige Entscheidung und das hat sich jetzt auch Tag für Tag bekräftigt und ich glaube, das sind wichtige Parameter und dann müssen die Spieler natürlich merken, dass man eine gute Idee vom Fußball hat, dass das, was man macht, am Ende auch funktionieren kann und ich glaube, das ist das einzig Entscheidende für die Spieler, dass das, was du im Training machst, dass es sie am Ende weiterbringt, dass sie ihr Spiel verbessern und dass wir am Ende mit der Art und Weise, wie wir dann trainieren, am Ende am Samstag oder Sonntag erfolgreicher sind.
Jetzt sagt man Ihnen aber auch noch so ein bisschen mehr nach, also dass Sie nicht nur die Spieler als Fußballspieler verbessern wollen, sondern dass Sie vor allem diesen ganzen jungen Menschen da vor sich sehen, der besser werden will. Ist das so kurz zusammengefasst, Ihre Philosophie?
Ja, das kann man schon so sehen. Also ich finde es absurd, den Menschen auf den Spieler zu reduzieren. Steckt zwar ein Fußballer drinnen, der sicherlich eine Begabung in dem Bereich hat, Fußballschuhe trägt, aber ist, glaube ich, um gut Fußball zu spielen, gehört mehr dazu. Und ich glaube, da muss man auch die Persönlichkeit mit berücksichtigen und auch den Menschen berücksichtigen. Und das versuche ich schon auch, alles abzudecken, alles abzuholen. Und ja, zu hoffen, dass irgendwann die Spieler, wenn ich mal weg bin, und dass sie am Ende der Tage mal sagen, die haben mich auch persönlich vorangebracht und die haben auch einen oder anderen Impuls gesetzt in meinem Leben, dann wäre das, glaube ich, für mich das Größte.
Da merkt man so richtig, dass Sie auch aus der Nachwuchsförderung kommen, aus der Talentförderung. Da geht ja so eine Karriere auch schon mal schief. Also ein gebrochener Haxen und Plan B im Leben muss starten. Wollen Sie die da auch drauf vorbereiten?
Ja, natürlich. Das muss man, glaube ich, auch unsere Spieler auch noch vorbereiten. Also die verdienen keine Unsummen. Also die werden sicherlich nun nach ihrer Karriere weiter Tätigkeiten nachgehen müssen. Und von dem her muss man schon vorbereiten, dass die Spieler auch merken, dass Fußball auch nicht alles ist. Aber mir geht es jetzt weniger darum, um die existenzielle Absicherung, sondern mir geht es am Ende auch um deine Seele muss am Ende ja zufrieden sein mit dir und deine Seele muss am Ende für sich ja, glaube ich, weiterentwickeln. Und das, glaube ich, darf man in dem ganzen Fußballszenario mal nicht vergessen. Das Business ist zwar toll, ist irgendwo für viele Leute gefühlt Glamour. Für die, die drinnen stecken, ist es eine Tortur, eine Knochenmühle. Und da darf man dann schon, muss man schon aufpassen, dass die inneren Werte und das Innenleben am Ende auch nicht verloren geht.
Auch wenn jemand mal schlechte Leistung bringt.
Das ist normal. Also ich glaube, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der nur gut spielt. Und ich glaube, in der Bibel steht es bei Jesus einmal, wer frei von Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Und ich glaube, ich bin auch nicht fehlerfrei und jetzt mich dann so weit über die Spieler zu stellen. Natürlich muss ich mich über die Spieler stellen, aber sich so weit drüber zu stellen, glaube ich, wäre fatal. Und deswegen versuche ich schon, die Dinge immer so einzuschätzen, wer mehr zu leisten imstande gewesen, hätte mehr bringen können. Oder wäre der Fehler vermeidbar gewesen und ich gehe immer vom Guten aus, dass der Spieler dann einfach trotzdem das Beste geben wollte und wenn er das Beste gibt, dann muss man schauen, dass das dann am Ende dann sich Woche für Woche auch entwickelt und dann muss man natürlich trotzdem als Trainer die Entscheidung treffen bei 29 Spielern, wer hat dann nächste Woche dann wieder das Trikot an und wer hat am Ende mal das Trikot nicht an.
Glauben Sie, dass Sie es Leuten, die das Trikot dann nicht tragen, anders erklären als andere Trainer das tun?
Weiß ich nicht, ich habe jetzt keinen anderen Trainer.
Haben selber mal gespielt.
Ja, aber so gut war ich nicht. Also ich hab, der liebe Gott hat früher das Einsehen gehabt.
Aus der Bank gesessen oder
ja, wie? Ja, ich hätte mich ja nicht rausgesetzt, aber da hat einer von oben früh erkannt, dass es besser ist aufzuhören, um Trainer zu machen. Weiß ich nicht, also ich versuche schon Aber das ist unterschiedlich. Manchmal sage ich es dem Spieler, wenn er im Kader ist. Manchmal geht das schriftlich. Manchmal versuche ich es auch zu erklären. Ich glaube, das muss man immer im Kontext einer Woche sehen. Mhm. Und grundsätzlich ja, ich glaube, es wäre jetzt halt fatal, jede Woche jeden einen was zu erklären, weil manche Spieler sitzen auch wochenlang draußen. Und dann hat der Spieler wahrscheinlich auch das Ohr nicht dafür. Ich glaube, man muss da unterschiedliche Kanäle letztendlich auch bespielen. Manchmal auch nur über eine Mimik, über Gestik. Aber ich glaube, das Wichtigste ist trotzdem für einen Spieler, dass er das Gefühl hat, er wird auch wertgeschätzt und das, was er tut, wird am Ende auch gesehen. Und dass in der Leistungsgesellschaft oder im Leistungssport am Ende dann nur 11 jetzt im Fußball spielen können und am Ende bei uns im Wochenende nur 18 im Kader sein können, das ist ja dann aufgrund der Regularien so bestimmt. Da kann ich als Trainer nicht aus, ich würde gerne mal 15 spielen lassen.
Am liebsten gleichzeitig.
Ja, und das geht leider im Fußball nicht. Und von dem her habe ich gesagt, glaube ich, ist wichtig, dass sie Fairness vorfinden. Und ich glaube, das geht allen Menschen so. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde gerecht behandelt, es beschäftigt sich jemand mit mir und ernsthaft mit mir beschäftigt, dann kommt er auch über solche schmerzvollen Situationen hinweg.
Eine Kollegin von Ihnen hat mir erzählt, dass Sie Weihnachtsgeschenke verschenken an Ihre Spieler. Irgendwann gab es zu Weihnachten ein Buch für jeden, und zwar für jeden das gleiche Buch. Der Alchemist war es, glaube ich. Und hat da jeder eine eigene Widmung drin bekommen?
Ja. Also das, glaube ich, das Minimum, was man da mal machen kann, dass man sich hinsetzt und auch für einen ein persönliches Wort über, ich glaube, das geht oftmals verloren. Und ich versuche mit solchen Sachen auch persönlich mich dagegen zu steuern. Also nicht unbedingt den Spielern, sondern auch mich selber hin und wieder mal da einen Tritt in den Hintern zu verpassen. Da ist auch, hey, du musst auch die Persönlichkeit und das Individuum wertschätzen und nicht das dann so alles dann letztendlich in einem Kontext zu nehmen, dass alle 25 oder alle 30 gleich sind.
Warum ist es der Alchemist gewesen? Was wollten Sie damit für eine Botschaft rüberbringen?
Ich glaube, dass der Alchemist schon auch so einen Werdegang einfach auch skizzieren kann, der für viele Menschen zutreffend ist. Dass man einfach immer auf der Reise ist, immer auf der Suche, bis jetzt halt auf der Suche nach seinem Leben ist, auf der Suche nach seinem Ich ist. Und am Ende, warum lebe ich überhaupt? Und dann läuft man sicherlich immer mal Gefahr, dass man glaubt, man ist am Ziel. Und man merkt es aber nicht. Und man zieht dann weiter und man zieht weiter. Und am Schluss merkt man eigentlich, war der Anfang das Ziel. Und ich glaube, das ist immer dann so, den wahren Schatz zu finden, ist für mich immer so mal das Schwierigste. Als junger Mensch glaubt man immer, dass das Material oft das Entscheidende ist. Später sind es dann vielleicht Erlebnisse, Highlights, würde man heute neudeutsch sagen. Und am Schluss wird man vielleicht dann feststellen, dass es eine persönliche Beziehung ist, die über allem steht. Und von dem her, glaube ich, ist der Alchemist, glaube ich, da ja eine gute Parabel und eine gute Geschichte, glaube ich, die man mehrmals lesen kann im Leben, wo man immer wieder neue Gedanken bekommt und neue Inspiration.
Wissen Sie, ob Sie es gelesen haben?
Ja, schon. Habe ich dann schon regelmäßig Bezug auf das Buch genommen.
Und, wie ein guter Lehrer.
Ja. Wir haben jede Woche, also jeden Tag bei uns in der Kabine hängt ein Spruch, also wird unser Trainingsprogramm veröffentlicht. Und da kommt unten drunter immer eine kleine Botschaft immer drauf. Okay. Und dadurch verknüpfe ich natürlich immer Dinge, dass die teilweise sich dann irgendwo wiederkehren sind, wo es einen Anknüpfungspunkt gibt. Dann versuche ich schon einmal aus Dingen, die wir gemeinsam erlebt haben, sei es aus dem Buch oder aus Erlebnissen, die Dinge dann auch da nochmal wieder zu dokumentieren und da nochmal einen Anknüpfungspunkt zu setzen.
Jetzt haben wir schon ganz viel darüber geredet, wie Sie den Menschen wahrnehmen, den einzelnen Menschen eben als Individuum. Aber die Löwen sind ja auch das, was man mit Fug und Recht einen Traditionsverein nennt. Dazu habe ich auch ein Zitat von Ihnen gefunden. Ich brauche das Gefühl, was einen Verein ausmacht. Dazu gehört das Verständnis für seine Historie, haben Sie in einem Interview gesagt. Jetzt habe ich Sie mit den Meisterlöwen von 1966 im Löwenstüberl verewigt gesehen auf einem Bild. Für Nicht-Eingeweihte, ja, die Löwen waren mal deutscher Meister 1966. Punkt, keine weitere Diskussion. Hat das Ihren Blick auf den Verein nochmal verändert oder nur ergänzt? Oder was macht so eine Begegnung mit Ihnen?
Also ich weiß es nicht, ob das jetzt verändert oder ergänzt. Das kann ich jetzt nicht so beantworten.
Aber ich glaube, das war Ihnen schon wichtig, gell?
Ja, wichtig ist es schon. Die haben den Verein so mal in ihrer Glanzstunde geprägt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man auch nochmal fragt, wie es dazu gekommen ist, was am Ende so mal dazu geführt hat, dass sie erfolgreich waren und wie sie das also wahrgenommen haben. Und dann natürlich so den Transfer in die Gegenwart, wie nehmen sie aktuell den Verein wahr, wie nehmen sie aktuell die Mannschaft wahr. Und dann auch Dinge, was sie einfach gerne wissen wollen von mir. Weil sie sind ja doch auch Multiplikatoren jetzt in der Stadt und in der Region, dass sie dann auch am Ende, wenn sie was erzählen über die Gegenwart, dass es am Ende dann das Richtige ist, das versuche ich ja schon ein Stück weit zu informieren. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass die Leute, und ich denke, das sind prägende Figuren des Vereins gewesen, dass sie einfach auch die Gelegenheit sich mal bieten muss, dass auch ich sie kennenlerne oder sie mich kennenlernen. Und das, glaube ich, war der wichtigste Grund dieses Treffens.
Aber dieses Gefühl für Tradition, für Geschichte, das dürfte Ihnen quasi auch so ein bisschen in die Wiege gelegt worden sein. Sie kommen aus Fuchsmühl in der Oberpfalz. Und Ihr Elternhaus war, glaube ich, so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt im Ort, weil Metzgerei und Wirtshaus?
Korrekt.
Mhm. Und gewohnt haben in diesem Dorf ungefähr 1860 Einwohner?
Ja, das könnte wahrscheinlich sogar stimmen. Also die Zahl, also knapp 2000, mittlerweile sind es 1700. Ich glaube, das ist schon mal 1860 Einwohner gab in Fuchsmühl. Aber ja, war Dreh- und Angelpunkt. Da waren viele Vereine und da praktisch ihr Vereinslokal gehabt. Das war der einzige Saal, der so eine Kinoveranstaltung früher noch gehabt hat, also gab er kein richtiges Kino noch. Damals konnte man noch für 20, 30 Pfennig noch einen Film anschauen, das war kurz vor meiner Zeit noch.
Ich wollte gerade sagen, also wir sind
aber
etwa gleich.
Ich habe das dann noch erlebt, dass halt dann Tänze waren und also Bälle und da hat sich dann schon vieles abgespielt und natürlich war früher, glaube ich, auch noch ein Wirtshaus, auch noch eine tägliche Begegnungsstätte für viele Leute, das halt sicherlich jetzt ein bisschen anders ist, aber früher war es halt so, da hat sich halt dann trotzdem viele nach der Arbeit sind hier reingegangen oder manche, die nicht arbeiten wollten, sind reingegangen. Die waren dann schon den ganzen Tag drinnen. Da wurde es auch mit den gelben Zetteln so wild gesehen. Also die Dinge habe ich da alles erlebt und natürlich viele, die mittags halt, Mittagspause gemacht haben halt, und auf der Durchfahrt waren. Und natürlich haben wir auch viele Gäste gehabt, die Urlaub gemacht haben.
Und welches Gefühl verbinden Sie mit diesem Haus, diesem Ort?
Gutes. Also ich sage, es war für mich eine Lernstube, aber mit vielen Generationen aufzuwachsen, ich glaube, das ist auch ein Thema, das heute auch nicht mehr so, leider nicht mehr gibt. Ältere Leute werden ins Altenheim abgeschoben, die jüngeren Leute werden in den Kindergarten weggegeben, in den Kinderwort und am Ende und in Ganztagsschulen. Also das Familienleben an sich gibt es nicht so. Und ich habe ein Familienleben erleben dürfen in einer größeren Dimension, mit vielen Stammgästen, die Tag und Nacht gefüllt haben. Die gehören alle mit dazu, die haben ja auch vieles mitgegeben. Mhm. Und ja, dadurch war ich, glaube ich, ein bisschen aufgeweckter, weil ich muss mich auch durchsetzen in dieser Gesellschaft. Und ja, dann lernst du Schafkopfen relativ frühzeitig, weil du da immer wieder an den Tisch mal hin musst, wenn einer auf die Toilette wollte oder meinen Opa immer einschenken musst. Das war für mich ja eine wertvolle Zeit und bin froh, dass ich die erlebt habe.
Und Fußball war damals schon total wichtig, wie für jedes Kind auf dem Dorf?
Ja, natürlich. So, vor unser Wirtshaus war ein Bolzplatz, den Bierbad, das war unsere Wiese und da haben wir uns getroffen. Das war natürlich da ganz gut immer, weil wir haben eine Eisruhe gehabt bei uns in der Gaststätte, da konnte ich immer wieder mal ein Eis ausgeben. Also war das so ein zentraler Punkt oder hinten aus der Metzgerei was holen. Und da ist rund um die Uhr gespielt worden, also nach der Schule heim. Und gab es bei uns im Ort 5 solche Bolzplätze neben Ortsteil. Und dann gab es die Meisterschaften der unterschiedlichen Ortsteile. Und das waren dann erbitterte Turniere, die wir uns dann über das ganze Jahr gespielt haben, bis hin, dass wir uns dann mit dem anderen Ortsteil einmal wochenlang dann nicht mehr geredet haben. Also all diese Dinge, es war schon hardcore in dem Punkt. Also da war Fußball dann auch ein Stück weit manchmal dann schon richtig Krieg.
Schule des Lebens nennt man das. Aber dann sind Sie mit 10 Jahren ins Internat gegangen. Also waren Sie dann ganz weg oder waren Sie am Wochenende daheim oder wie war das?
Ja, am Wochenende daheim und in die Ferien. Also ich bin immer Freitag oder Samstag nach Hause gefahren, je nachdem wie das Notenbild war.
Aber Sie wollten in dieses Internat oder wie habe ich das verstanden?
Ja, das war also als Ministrant bin ich mit meinem damaligen Pfarrer, der war vorher Pädagoge in dem Internat, der hat uns da mal eingeladen, mal hinzufahren. Dann sind wir mit allen Ministranten hingefahren und das war halt eine der wenigen Einrichtungen, die eine Halle gehabt haben zum Fußballspielen. Und wir bei uns im Ort, die Schulternhalle, glich damals einem größeren Wohnzimmer. Also war jetzt nichts Großes mit Fußballspielen. Und da war praktisch eine Riesenhalle mittendrinnen, also außenrum. Das war praktisch der Mittelpunkt dieses Internats und außenrum waren Studiensäle und die Wohnräume. Und dann war das natürlich für mich Wahnsinn, da kannst du also jeden Tag Fußball spielen. Also egal, ob es regnet, ob es schneit, ob der Platz tief ist, du kannst jeden Tag Fußball. Draußen waren auch nur 3 Fußballplätze, also Rasenplätze vor der Tür ging.
Das war überzeugend.
Das war überzeugend, leider mit dem Nachteil natürlich, dass ich dann nach ein paar Tagen gemerkt habe, dass also das Fußballspielen zwar schön ist, aber das Leben mit 10 Jahren im Internat, mit 400 Schülern, Mitschülern, schon unter reiner Männerschule, also keine Mädchen dabei gewesen, dass es schon ein hartes Leben war, aber mein Vater hat mir damals das so abgerungen, der hat gesagt, wenn du dich dafür entscheidest, dann ist es eine Entscheidung für längere Zeit und ich konnte es praktisch dann erst mit 18 wieder revidieren.
Das heißt, er hat gesagt, wenn du das machst, dann bleibst du da auch, oder wie?
Korrekt. Zu seiner Entscheidung stehen und ja, dann durfte ich das 8 Jahre leben.
Wie oft haben Sie Ihren Entschluss verflucht?
Es hätte auch nichts weiter gebraucht, das Verfluchen. Hätte mich ja nicht singen. Es war natürlich eine lehrreiche Zeit, solche Dinge auszusitzen, mehr oder weniger, und damit klarzukommen. Aber ich finde immer, es hat immer ein Für und Wider. Und ich glaube schon, dass man dann auch mal Dinge annehmen muss, die vielleicht dann einem momentan nicht so schmecken. Also sind Fußball ja auch nicht anders, du erlebst mal Phasen, was halt einfach nicht so gut läuft, da musst du trotzdem durch und musst positiv bleiben. Genauso musst du die Dinge auch am Ende für dich dann deinen Alltag so bestreiten, dass es trotzdem dann am Ende ein Gutes findet. Und war sicherlich eine schwere Zeit, vor allem in den Anfangsjahren, mit Schlafzellen mit 20 Kindern und du hast am Ende nur einen Holzschemel und ein Bett und einen Spind und draußen dann ein Waschbecken, da wo es nur kaltes Wasser gibt. Also all die Dinge.
Ich meine, Sie sind jetzt noch nicht 100 Jahre genau, alt, sondern 50. Das ist noch nicht so lange her.
Ja, das habe ich mir vor 20 Jahren aber auch schon gedacht. Das ist nur kurz her, aber das war damals so und es gab kein warmes Wasser. Und dann stellt sich, und wir mussten uns mit freiem Oberkörper abwaschen am Abend, egal, und da war auch keine Heizung draußen. Aber ich habe ein gutes Immunsystem dadurch entwickelt und bin eigentlich nie krank. Toi, toi, toi. Aber man lernt dann schon auch so Teamgeist, man lernt schon Dinge, man muss alles mit sich selber ausmachen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, haben wir dahingestellt.
Genau, ich meine, Sie waren 10. Also durchhalten lernt man wahrscheinlich vor allem.
Durchhalten lernt man, ja, war die Dinge wie gesagt, für sich selber zu regeln und natürlich auch so mal in der Gruppe letztendlich an sich zu arrangieren, sich dann auch mal zurückzunehmen, aber auf der anderen Seite auch sich zu positionieren. Und ich glaube, das sind schon Dinge, die manchmal der Gesellschaft heute auch ganz gut tun würden.
Ich mag nochmal darauf zurückkommen. Also Ihr Vater hat von vornherein gesagt, wenn, dann bleibst du da.
Ja.
Haben Sie nie gebettelt, ich mag doch zurück?
Ja, schon, aber das hat es gab eine kurze Erinnerung an das Versprechen und dann war das Thema wieder erledigt und zu den Akten gelegt. Und ja, der Fußball hat mir dann viel geholfen. Also, deswegen bin ich dem Fußball nicht bloß jetzt so dankbar, dass ich jetzt einen guten Job habe und vielleicht einer von wenigen bin, der Profifußball als Trainer leben darf. Aber der Fußball hat mir damals schon geholfen, deswegen liebe ich vielleicht auch das Spiel so, weil es hat mir dann schon durch viele dunkle Stunden geholfen, dass du einfach kicken kannst und hast dann vieles vergessen.
Das Ganze war aber ein Klosterinternat. Mhm. Sie hat dann diese Tatsache, dass das ein Klosterinternat war, Sie auch geprägt?
Ja, sehr. Also das war ein katholisches Internat vom Augustinerorden. Und natürlich wirst du schon mit dem katholischen Glauben, mit der katholischen Kirche viel konfrontiert. Ist ja logisch in einem katholischen Internat. Und ja, von dem her prägte sich am Ende natürlich. Es waren 8 Jahre, die ja auch sehr intensiv waren, so wie jetzt 60 intensiv ist.
Auf diese Vergleiche von Religion und Fußball möchte ich gleich nochmal kommen. Aber das kann ja in eine Richtung gehen und auch in die andere Richtung, wenn es ein Klosterinternat ist und man muss da beten. Eben haben Sie erzählt, dass Sie beim Kicken ziemlich viel vergessen konnten. Oder haben Sie auch mal im Gebet versucht zu vergessen? Oder war es eher so, dass Sie im Gebet versucht haben, das zu regeln und hinterher vergessen? Oder wie haben Sie das Ganze miteinander verbunden?
Ja, das Gebet kam später, also das, ich glaube mit 10, 12 oder Jahren, da wird man jetzt mit dem Gebet jetzt nicht so viel anfangen können, da ist es ein Ritual. Da sagt man, dann nehmen wir einen Text runter und weiß am Ende gar nicht, was man erzählt. Und ich habe das Glück gehabt, mein Pfarrer, der immer dann noch in meiner
Heimatpfarrer.
Mein Heimatpfarrer, mit dem habe ich einen guten Kontakt gehabt, der kam immer mittwochs runter, dann immer die Heilige Messe immer gelesen, Mittwochabends. Und der hat mich dann immer dann mit Paketen von zu Hause versorgt, das, was ich praktisch am Sonntag A vergessen habe, B, um dann die letzten 2 Tage nochmal durchzuhalten, mit Essenspaketen und sonstigen Dingen. Und mit dem habe ich heute noch einen sehr, sehr guten Kontakt und lebt zum Glück noch. Und dann war es natürlich schon so, dass ein anderer aus dem Ort, wo ich aufgehört in der Straße ist, einer dann Pfarrer geworden, der leider mittlerweile verstorben ist und der war unten Präfekt, also war jetzt hier. Und mit dem habe ich dann natürlich schon, weil man natürlich er mich als Kind gekannt hat und ich ihn auch als Jugendlichen damals, als kleines Kind, habe ich dann schon noch dadurch eigentlich einen Verbündeten aus dem eigenen Ort mehr oder weniger im Internat gehabt und der auch fußballfanatisch war. Der hat immer mitgespielt, konnte zwar nicht so gut, aber er hat immer mitgespielt und da hat eigentlich auch so eine riesen Fußballliebe für sich auch inne gehabt. Und der hat uns dann eigentlich so mit Meditationsrunden, dann hat der begonnen, immer so früh am Morgen, so um 6.45 Uhr, so freiwillig. Und das hat mich eigentlich dann schon so ein Stück weit dann vorangebracht, weil es dann immer freitags war dann immer so Meditationsrunden. Und das hat dann schon ein bisschen den Blick geöffnet, A für Glaube, B für Inspiration, grundsätzlich auch ja, sich aus bestimmten Dingen einfach was rauszuziehen und auch was Wertvolles für sich selber und einfach auch zur Ruhe und zur Stille zu kommen.
Weil Sie jetzt eben auch erzählt haben, dass Sie ja alles mit sich selber abmachen mussten. Wie viel Unterstützung war der Glaube da schon?
Ja, anfangs kann es schlecht beurteilen, weil ich weiß jetzt nicht, was mit der zunehmenden Dauer dann schon. Mit der zunehmenden Dauer schon, aber ich würde es jetzt auch nicht so überinterpretieren. Ich glaube, das ist alles relativ so peu à peu dann einfach entwickelt. Ja. Und ich glaube, dass ich damals auch ein ziemlich Pflegel, Lausbub, kommen wir jetzt dann auch noch negativere Begriffe Ich glaube, ich war für jeden Unsinn zu haben und für jeden Blödsinn. Es war das Ventil. Es hat mir auch geholfen, dass ich bei jedem Mist dabei war und gleich in der ersten Reihe war. Aber ich habe immer eins erlebt und den früheren Direktor, der ist jetzt mittlerweile vor einem Jahr verstorben. Den habe ich vor ein paar Jahren mal getroffen, habe ich ihn auch darauf angesprochen und habe mir gedacht, jetzt triffst du den wieder. Gott, der wird sich an jeden Mist erinnern, was du früher gemacht hast. Und dann habe ich darauf angesprochen und habe gesagt, ja, du warst ein guter Junge und so. Dann habe ich gesagt, ja, Pater Amandus, ich habe, glaube ich, da vergessen da ein bisschen was. Dann habe ich gesagt, ich erinnere mich nur an deine guten Sachen. Und das für mich aber eigentlich so, war das auch ein wichtiger Impuls, weil das versuche ich einmal wieder, dass man die schlechten Sachen einfach vergessen muss und einfach auch eine zweite Chance gibt, egal was. Aber und das hat mich einfach imponiert, bei dem habe ich, glaube ich, den größten Kummer besorgt und ich war oft bei dem auf der Couch gehockt und immer wieder mit Rauswurf gedroht worden und alles Mögliche, meine Eltern wieder angerufen worden und trotzdem hat der am Ende dann noch sehr, sehr positiv von mir gesprochen.
Was hat er denn alles vergessen? Was war das Schlimmste?
Im Internat passieren viele Dinge. Du bügst aus, wenn du älter bist, bügst aus, betrinkst dich, kommst besoffen zurück. steigst über irgendwelche Fenster ein, dann wirst du erwischt. Dann gab's unten immer nochmal auf Zutun der älteren Schüler so ein kleines Bierschübel, das dann früher dann so in der 9. Klasse bedienen dürfen.
Abends. Die Älteren durften schon trinken, die Jüngeren haben bedient.
Okay. Und das war halt dann sehr günstig. Da gab es einen Tag, der war alkoholfrei. Gab es so viele verschiedene Säfte. Damals habe ich dann einmal so Ananassaft, das gab es bei uns zu Hause ja nie. Multivitaminsaft und sonstige Sachen. So bei uns zu Hause hast du vielleicht einen Orangensaft gekannt am Dorf und dann war schon Feierabend. Und damals so unterschiedliche Mangosäfte und so, das war dann auch lecker. Und du durfst als Jüngerer dann schon rein. Aber Dienstag, Donnerstag war immer Bier. Und dann durften wir rein bedienen. Und dann ist er dann ab und zu dann schon mal ein Schluck dann mal weggekommen und den haben dann wir zu uns genommen und später da drinnen geblieben und da durfte er dann nur eins trinken, aber da hast du dann trotzdem fünf getrunken und bist mit schweren Schritten dann die Treppen hoch. Also das waren harmlose Dinge, aber wie gesagt, das war schon ein Ding, weil du musst dich in der Gruppe durchsetzen und heute würde man vielleicht bei manchen Mobbing sagen, alle diese Themen hat man einfach erlebt, dass dann die älteren Schüler dann einfach auch dann schon ihr Alter spüren haben lassen. Ich wurde einmal so ein paar Stunden einmal in ein Papierkorb auf dem Spind oben reingesetzt, in einem Plastikpapierkorb, oben am Spind 2 Meter hoch.
Wie?
Reingesetzt und dann oben raufgestellt.
So zusammengefaltet?
Nein, in einem Papierkorb mit dem Hintern reingedreht.
Ja, genau.
Genau, und dann hochgestellt. Und dann sitzt man drinnen und dann überlegt man sich, ob man sich bewegt, wenn dann der Abgrund naht. Und dann irgendwann, wenn die dann wieder lustig waren oder wieder zufriedengestellt haben, sich immer wieder runterkommen. Aber da war ich schon so in der Lage, dass ich auch, wenn ich ein paar jünger war, dann schon versucht habe, das wieder auszugleichen. Gab es Revanche und so war das dann immer jeden Tag und die waren im Internat und die wissen das, also dass dann schon ein sehr eigenes Leben letztendlich ist.
Okay.
Das so auszudrücken.
Trotzdem erzählt man sich, dass Sie Pfarrer werden wollten. War das in der Zeit oder später oder vorher?
Vorher. Also aber das lag an unterschiedlichen Dingen. Also wie gesagt, ich glaube, dass der Klerus damals halt einfach dann schon eine besondere Stellung im Dorf gehabt hat. Mhm. Das haben wir vor allem in meinem Dorf. Waren schon zwei so Poli, der Bürgermeister und der Pfarrer. Und unser Pfarrer war natürlich schon so, der an allen Festivitäten auch aktiv teilgenommen hat. Und hat sich auch dann des Lebens erfreut. Und das habe ich immer für positiv empfunden. Und hat natürlich auch eine gewisse Macht, letztendlich auch. Also mal, auch wenn dann bei den meisten dann das nur am Heiligabend war, weil da haben sich dann mal alle eingefunden in der Christmette. An den anderen Tagen haben sie dann eher den Kirchgang verschmäht. Aber der hat dann am Heiligen Abend dann trotzdem Tacheles gesprochen. Und das hat mir dann gefallen und hat sich einfach dann auch unangenehme Leute oder die unangenehmen Dinge den Leuten, die aber nur einmal im Jahr kommen, hat er denen das auch wirklich ins Gesicht gesagt. Und das hat mich imponiert. Und auf der anderen Seite natürlich so, man ist ja trotzdem gefühlt der Nachfolger Jesu. Und ich habe früher so gern so Jesus-Filme angeschaut und so. Und dann denke ich, das war gut. Und dann natürlich so Karriere zu machen, auch in der Kirche. So mal Richard Chamberlain hat einmal einen berühmten Pfarrer gespielt.
Die Dornenvögel, ja, ich meine, der hat ja dann auch genau das gemacht, was die meisten Leute vom Pfarrer werden abhält.
Ja, und das habe ich dann auch später abgehalten. Deswegen ist dann dieser Wunsch, diesen Beruf auszuüben, irgendwann einmal, dass ich dann gegeben. Aber ich habe, wie gesagt, so
aber
als Minister.
Wann war das ungefähr?
Ja, ich glaube so mit 13.
Also das war schon Kommunion, relativ lang. Also
ja, so mit 12, 13. So. Ich, also mit, zur Kommunion war das schon, wie ich zur Kommunion gekommen bin, war das schon ein lebhafter Wunsch. Mhm. Das zu machen. Aber dann, wie ich dann im Internat war, ist es dann auch aufgrund der Erlebnisse im Internat, hat sich dann etwas reduziert und dann ging das irgendwann dann doch über, vielleicht sinnvoller, was anderes zu machen.
Jetzt haben Sie ganz, ganz viel mit jungen Spielern gearbeitet. Die Löwen haben, glaube ich, auch dieses Nachwuchsleistungszentrum. Wenn Sie da mit irgendwelchen Leuten sprechen, kommen da Bilder von früher hoch?
Ja, natürlich. Also mal, habe ich selber ein Kind, weil die Frage auch immer gestellt habe, da geht der in ein Fußballinternat. Ich habe die Frage dann mit Nein beantwortet. Und wie ich in Nürnberg war, ich ja Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum, ist natürlich schon gut, wenn du trotzdem auch mal deine eigene Sichtweise mit einbringst und manchen Spielern abrätst, da ins Internat zu gehen. Also ich habe jetzt nicht immer, dass die kommen zu uns, sondern dass sie auch mal abgeraten und gesagt, ich finde das jetzt halt schwierig von meiner Einschätzung her. In der Beratung von Spielern muss man trotzdem ehrlich bleiben und ich glaube, Familie, ein Elternhaus ist doch nichts zu ersetzen, doch rein gar nichts. Und es gibt sicherlich Situationen, wo das Elternhaus fragil ist oder nicht mehr existiert. Dann ist sicherlich ein Internat ein guter Ersatz. Aber das Elternhaus ist schon ein wichtiger Bezugspunkt. Deswegen muss man sich immer überlegen, zu welchem Zeitpunkt man in ein Internat geht. Also mit 10 oder 11 finde ich es also unmöglich. Aber mit 15, 16, wenn man dann das Gefühl hat, man ist talentiert, man wohnt vielleicht in einer Ecke in Deutschland, wo kein Profi-Anschluss in der Nähe ist, dann hat man fast keine andere Chance. Da muss man das wahrnehmen und da muss man dann für sich überlegen, als Elternteil, ist es dann für mich dann auch, was pädagogisch und erziehungstechnisch passiert, ist es auch dann das richtige Haus, der richtige Verein. Und da muss jeder Verein dann für sich dann selber dann auch immer die Frage stellen, ob er da gut aufgestellt ist.
Aber auf jeden Fall ist es mit 15, 16 was ganz anderes als mit 10.
Ja, mit 10 ist es was.
Zum Teil passieren ja im Fußball ganz, ganz wilde Dinge. Da hört man von irgendwelchen brasilianischen Kindern, die dann irgendwie als Achtjährige irgendwie eingekauft werden sollen. Da würden Sie auf jeden Fall abraten.
Ja, natürlich. Fußball ist natürlich ein Millionengeschäft mittlerweile geworden, ein Milliardengeschäft. Und jeder versucht natürlich da ein Stück weit zu partizipieren. Und dann, was er selber nicht geschafft hat, versucht er natürlich auf sein Kind zu münzen und versucht natürlich sein Kind dann am Ende als den goldenen Esel zu sehen. Das ist schwierig, aber am Ende sind es trotzdem Entscheidungen, die Eltern treffen. Ob dann die Verantwortung sich die Eltern bewusst sind und ob dann über die Reichweite ihre Entscheidungen bewusst sind, das wage ich mal zu bezweifeln. Viele Spieler und Eltern bieten sich extrem intensiv an. Und die Eltern die Entscheidung getroffen haben, dann ist es auch für die Vereine schwierig, da letztendlich auch noch rational zu bleiben.
Trotzdem, wenn die Jugendlichen dann da sind, ich sag mal, die meisten werden Jugendliche sein, spielen die dann auch schon mal Streiche zu Nachwuchsfußballer, so im wie Internet? Sie das früher gemacht haben, ja?
Ich hoffe, dass sie es machen.
Also kriegen Sie was mit?
Nein, ja, also das bin ich auch zu kurz da. Bei Nürnberg war ich, wie gesagt, Leiter nach was Leistung. Ja. Da habe ich ja auf der Etage vom Internat mein Büro gehabt.
Und? War da was?
Ja, da gab es regelmäßig was. Und Schlimme ist immer, du musst es dann trotzdem in Einklang bringen. Also, da ist eine pädagogische Leiterin, die natürlich dann sich stark angesprochen fühlt, wenn irgendwas gegen ihre Regeln laufen. Du auf der anderen Seite aber im Innenleben sagst, ja Gott sei Dank machen die immer was. Machen wir mal was Wildes, weil ich glaube, das gehört einfach zum Großwerden, zum Erwachsenwerden, gehört einfach ein Unfug dazu. Soll ja dann nur im Rahmen bleiben, dass man keinen Dritten Weltkrieg auslöst. Und deswegen, wie gesagt, das ist, glaube ich, eine schwierige Frage immer. Auf der einen Seite bin ich immer froh, dass Jungs auch am Ende auch Grenzen ausloten. Das ist ja nichts anderes. Und versuchen einmal die Grenze einmal zu überschreiten. Das am Ende brauchst du das, damit du dann wieder trotzdem in der Bahn bleibst. Und das dann zu moderieren, war schon nicht so einfach für mich. Und wie gesagt, ich hoffe, dass bei 60 der ein oder andere trotzdem auch für sich einmal Regeln überschreitet, für sich einfach auch mal einen Umfug macht. Aber wie gesagt, es muss alles im Rahmen bleiben. Also ich darf jetzt auch nicht einen großen finanziellen Schaden auf sich ziehen oder körperlich einen anderen beschädigen. Aber wie gesagt, alles andere, wie gesagt, trotzdem braucht man das. Und ich finde, da muss man auch trotzdem Freiraum schaffen, dass sich Menschen auch frei bewegen können, auch Kinder frei bewegen können und am Ende auch für sich selber sich ein bisschen ausloten und da ihre Grenzen kennenlernen.
Das gilt dann aber nicht mehr für die Profimannschaft, oder?
Auch. Das ist genauso erlaubt. Wie gesagt, ich bin in der Kabine eigentlich kaum anzutreffen. Das ist denen ihr Bereich und genauso ist mein Büro mein Bereich. Bei uns gibt es keinen Strafenkatalog, also bei mir nicht. Die Mannschaft hat einen eigenen, aber ich habe keinen Strafenkatalog, weil ich finde, dass das ist, was ich ganz am Anfang schon mal gesagt habe, mit katholischer Kirche. Ich glaube, das ist immer dann auch impliziert, ohne dass man was gemacht hat, wird geil, ist die Strafe steht schon fest. Und ich finde, das ist einfach für mich ein No-Go.
Ach, Sie meinen sowas wie?
Ja, wenn ich in die Kirche gehe, dann habe ich das Gefühl, dass 70%, 80% immer dir erzählt wird, was du alles schlecht gemacht hast. Mhm. Und das finde ich einfach fatal. Ich glaube auch, ist es nicht der richtige Ratgeber. Ich glaube, dass es auch in der Bibel und vor allem im Neuen Testament nicht so fixiert worden ist, dass man mit dem Schlechten ständig konfrontiert wird, sondern es genau andersrum eigentlich argumentiert wird. Aber die katholische Kirche, so wie ich sie in vielen Phasen erlebe, geht genau vom anderen Ansatzpunkt aus. Und das versuche ich auch für mich jetzt auch als Fußballtrainer so zu leben. Also ich kann nicht immer gleich mit dem Schlechtesten. Ich stelle schon Regeln auf fürs Übertreten, obwohl noch keiner eine übertreten hat. Und sage, ja, ich weiß schon, ihr kommt zu spät. Ich weiß, ihr macht das und das. Sondern wenn noch was passiert, muss man sich sicherlich darüber unterhalten. Und darf solche Dinge dann auch nicht akzeptieren und dulden. Aber am Ende muss ich halt dann trotzdem erst einmal das Gute zulassen. Und ich glaube, die meisten, und das Thema ist immer, da wird mit der Todsünde und mit allen Dingen wird dann gleich mal argumentiert. Und das finde ich halt einfach auch für die Kirche deswegen auch nicht mehr zeitgemäß, weil man so einfach keine Leute mehr in die Kirche holt. Weil man geht einfach gern irgendwo hin und lässt sich dann erzählen, wie schlecht er ist.
Genau. Also, das erlebt
ja jeder irgendwo zu Hause in der Partnerschaft, in der Beziehung, dass da hin und wieder mal Kritik geäußert wird, im Berufsleben, je nach Arbeitgeber. Und dann, wenn du dich in der Stadt du darfst da nicht parken, du darfst das nicht machen, das nicht machen. Und dann gehst du in die Kirche, dann wird da erzählt, wie schlecht du denkst, wie schlecht du bist. Und das, wenn du Glück hast, kannst du dem ewigen Fegefeuer nur gerade so knapp mit dem Kopf entrinnen und so einen halben Schritt dann davonlaufen. Das finde ich einfach, nicht gut, sondern ich glaube, dass man eher auch Wege aufzeigen muss, Lösungen aufzeigen muss. Und ich glaube, dass, auch die heutige Zeit extrem auf der Suche ist nach Lösungen, nach Antworten, die Frage am Ende aufwirft, wo bin ich, wer bin ich, was bin ich am Ende und wo soll mein Weg hingehen, was soll die nächsten 10 Jahre. Und das versuche ich auch bei mir schon in der Mannschaft zu beantworten. Die haben die gleichen Fragen wie jeder normale Mensch. Was passiert im nächsten Jahr? Ist Fußball für mich das Richtige? Mhm. Es geht nicht bloß darum, dass ich einen Job habe, weil ich viel Geld verdiene, sondern am Ende musst du da deinen inneren Seelenfrieden finden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man die Fragen beantwortet. Und da hoffe ich, dass die Kirche in dem Punkt vielleicht dazulernt. Das würde ich mir wünschen, weil ich glaube, dann wird es für die Menschheit wichtig sein. Und dann glaube ich, da brauchen wir uns nicht über Zölibat hin und her, weil wir es vorher gehabt haben, unterhalten. Ich glaube, das ist für mich die entscheidende Frage, dass sich die Kirche da neu aufstellt. Und die Kirche ist ja auch nichts anderes momentan bei 1860 München. Ein Verein, der mal früher Champions League gespielt hat und spielen jetzt in der zweiten, dritten Liga vielleicht. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man sich diesen Dingen einmal widmet und einmal alle Dinge vom Tisch runterräumen und sich einfach nochmal neu aufstellt in diesen Fragen, in diesen inhaltlichen Themen.
Jetzt haben Sie einfach schon mal mein schönes Skript vorweggenommen. Ich stelle die Fragen trotzdem nochmal, mal gucken, was schon beantwortet ist. Bei Ihrer Antrittspressekonferenz haben Sie nämlich sinngemäß gesagt, für Sie zählen Werte und auch ein Verein wie 60 ist von Werten geprägt. Und es sei erfüllend, ins Grünwalder Stadion zu gehen und zu merken, dass das für ganz viele Leute nicht nur ein Verein oder ein Hobby ist, es ist ihre Religion und ihr Lebensinhalt. Wow. Also was haben Fußball und Religion denn gemeinsam? Weil Sie haben jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen Parallelen gezogen.
In Nürnberg haben wir ein Trainingslager meinen Vater kennengelernt. Der hat uns dann eigentlich dann so über die 2 Jahre, weil ich jetzt in der Profimannschaft Trainer war, begleitet. Weil er genau auch so als neutraler Ansprechpartner ein bisschen gegolten hat für Spieler, die Fragen gehabt haben. Da ging es jetzt nicht darum, jemanden zu bekehren oder zum Glauben zu überreden, sondern eher einfach einen Anlaufpunkt zu haben, um Fragen zu stellen und dann auch vielleicht auch einfach mit jemandem normal zu reden, ohne dass man der Bundesligaspieler XY ist, sondern einfach nur als normaler Mensch sich an jemanden wenden kann. Da haben wir auch das Thema oft immer diskutiert, die Frage oft, und da gibt es viele Parallelen. Also der Löwenmarsch, sagen wir mal, ist die Hymne im Grünwalder Stadion. Bei uns in Fuchsmühl ist Ave Maria das Lied gewesen. Das ist die Hymne, letztendlich in der Kirche war. Mhm. Und die Kirche lebt von Rituale, der Fußballverein lebt von Ritualen. Ja, und jeder versucht natürlich, den lieben Gott einzubeziehen. Also im Stadion, glaube ich, wird es auch viele geben, die sagen, hoffentlich geht der Schuss jetzt rein, hoffentlich schießt der andere vorbei. Also all die Dinge, hoffentlich gewinnen wir heute. Und ich habe das, wie gesagt, so auch erlebt jetzt auch. Sei es jetzt beim ersten Tag mit Michael Altinger, der mich dann so ein bisschen in der kabarettistischen Art letztendlich den Fan skizziert hat bei einer Veranstaltung. Oder wie ich auch jetzt beim Wenzingen im Stadion war. Das ist natürlich.
Das war dann der nächste Punkt auf meinem Schritt, ist okay.
Aber da habe ich dann schon gemerkt, dass Leute ins Stadion gehen, ihre Kinder mitbringen, das Adventsingen annehmen und habe mir gedacht, weil es einfach für sie das Stadion ein Bezugspunkt ist.
Also das Stadion als Tempel sozusagen, als Kirche. Und die Pyrotechnik als Kerzen?
Das weiß ich nicht. vielleicht der Weihrauch.
Stimmt, weil meistens sieht man ja nicht so helle dadurch.
Eher, genau. Ich glaube eher der Weihrauch, den manche dann für gut empfinden, manche andere den Geruch nicht abhauen können. Ich habe mir damals immer auf meinen Balkon gepflanzt, aber zumindest kein Ungeziefer mehr da. Das hat meine Mutter mir mal empfohlen.
Den Weihrauch, echt?
Ja, wirklich. Okay. Weihrauch in die Rosen reingepflanzt und dann kam keine Mücke mehr.
Okay.
Und andere versuchen
es. Wer kommt dann bitte schon nicht mehr ins Stadion?
Wenn man da viele versuchen es auch mit Rauch immer und sagen, ich muss mal Zigarette anzünden, dass die Mücken wegkommen. Weihrauch wird auch gehen.
Okay.
Ist dann weniger gesundheitsschädigend. Das ist ein kleiner Tipp.
Okay. Die Fans sind dann was?
Ja, die Besucher. Die
Gläubigen.
Die Gläubigen.
Tatsächlich.
Also, wie gesagt, aber können auch mitmachen. Ist wie in der Kirche, können auch mitmachen. Und ich glaube, lebendiges Stadion und 60 hat ein lebendiges Stadion. Absolut. Also das habe ich schon imponiert jetzt auch, dass beim Aufwärmen schon die nicht bloß einliegen können, sondern mehrere und dann auch ihre Rituale, aber das auch schon in einer sehr vielfältigen Art und Weise. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, und in manchen Kirchen ist es leider nicht so. Liegt daran, teilweise, man versteht den Pfarrer schon immer, weil er aus irgendwelchen Herren Ländern herkommt, der deutschen Sprache kaum mächtig ist, das sind alles Themen, sondern die dann um Inspiration zu erfahren, um begeistert zu werden. Das ist am Ende ja das, was für ein Stadion ist. Du wirst begeistert werden, du bist ein Fan, du wirst dass sich deine Mannschaft begeistert, dein Verein nicht begeistert, am besten mit dem Sieg, aber vor allen Dingen, glaube ich, manche gehen allein, um einfach nur ein gutes Spiel zu sehen und blenden das Resultat ein bisschen aus. Und das, glaube ich, ist halt die Parallele zur Kirche, dass man wieder begeistern muss. Und jetzt hat Augustino schon früher gesagt, dass man die Leute anzünden muss, ihnen die Liebe entzünden muss. Und ich glaube, das wäre schon wichtig, wenn man das schaffen kann, dass das vielleicht irgendwann wieder kommt.
Der hat aber auch gesagt, dass das mit dem Singen so wie Beten, wie 10-mal Beten ist, ne?
Ja, im Singen bin ich nicht so gut. Also meine Stimme, ich bin damals schon am Gymnasium aus dem Unterstufenchor rausgeflogen, weil ich nicht so gut singen konnte. Aber wenn ich mich ab und zu dann trotzdem hinreißen lasse, einzustimmen in diesen Chor.
Tatsächlich, singen Sie mit bei den Fans?
Na, da auch, ja, natürlich.
Oder eher in der Kirche, was meinten Sie jetzt?
Auch beides. Also ich singe ja bei den Fans mit.
Jetzt habe ich hier einen Menschen sitzen, der weiß, wie man Menschen dazu bewegt, gemeinsam etwas voranzubringen auf der Basis von gemeinsamen Werten. Ich persönlich würde ja sagen, die deutschen Bischöfe sollten Sie als Coach engagieren, damit Sie denen beim synodalen Weg helfen. Sie haben eben auch schon ein paar Mal was vom Weg und Sie müssen sich auf den Weg machen erzählt. Welche Tipps können Sie denn den Bischöfen geben, damit die ihr Team gut auf den Weg bringen?
Also ich weiß nicht, ob ich das
gut. Sie haben eben schon ganz gute Ansätze gehabt, also
im Psalm 78, 72, da steht geschrieben, und David sorgte für sie mit redlichem Herzen, er leitete sie mit kluger Hand. Das ist ein guter Spruch, aber dann habe ich mir einmal gesagt, ausgerechnet David, das war der größte Halodri in seiner Zeit und in der Bibel. Dann habe ich gedacht, das trifft dann auch zu. Also ich bin für bestimmte Dinge dann, glaube ich, nicht so. Aber ich glaube grundsätzlich, man soll trotzdem zulassen, wenn sich Leute mit was auseinandersetzen, dass man dann auch denen ihre Meinung hört. Und ich glaube, das ist, glaube ich, wichtiger. Das ist auch bei mir so. Man kann natürlich auch autoritär die Mannschaft führen und kann sie dann durch den Tag bringen. Das wird am Ende auch funktionieren ein Stück weit. Die Frage ist nur, wie lange. Aber ich glaube, dass man trotzdem auch immer wichtig ist, auch wenn man eine erfolgreiche Mannschaft aufbauen will und die Mannschaft da am Ende, die vielleicht was Großes schaffen kann. 60 will immer mal in die zweite Liga aufsteigen. Also müssen wir trotzdem immer mal was Großes anstreben. Wann das ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, so früh wie möglich.
Ich auch.
Dann muss aber auch dann am Ende auch die Menschen mitnehmen. Und ich glaube, das ist wichtig auch, dass man trotzdem auch sich als Kirche immer wieder sicherlich an seinen Werten orientiert. Ich glaube, das wäre fatal, Grundprinzipien aufzugeben, weil es immer so, man muss so vielleicht mit der Zeit gehen, finde ich nicht. Man muss ja mit der Zeit gehen. Ich glaube, dass traditionelle Werte ganz, ganz wichtig sind. Das sind Anker, das sind Leitplanken, aber man muss natürlich dazwischen drin was zulassen. Das ist für mich wichtig auch. Und ich glaube, wenn die Kirche sich da, sagen wir jetzt mit dem neuen Papst, das ist ja nicht mehr so neu, hoffe, dass der dann trotzdem irgendwann die Zeit findet. Und ich glaube, das ist das Schwierigste, weil ich sehe es bei mir auch. Ich würde auch ganz gern vieles machen. Aber dann am Ende hat der Tag auch nur 24 Stunden. Ich glaube, dass der im Vatikan auch rund um die Uhr beschäftigt ist. Und das auch noch in einem hohen Alter am Ende den Job ausüben muss. Also er ist keine 50, sondern ist ein paar Jahre älter. Und das ist leider dem Amt ein Stück weit geschuldet, dass man trotzdem dann irgendwann bestimmte Dinge anpackt, um die Kirche einfach wieder lebendiger zu machen. Einfach die Menschen abholt. Aber trotzdem, und deswegen bin ich ja nach wie vor trotzdem dafür, Zölibat ist für mich trotzdem, glaube ich, ein Eckpunkt, auch wenn es vielleicht in der Bibel der eine oder andere anders auslegt, aber dass trotzdem die Kirche zu bestimmten Dingen steht, so wie man am Ende auch nicht hergehen kann und kann die 10 Gebote verändern. Also ich glaube, dass es gewisse Dinge einfach sind ein Fixum, so wie Fußball auch 11 gegen 11 gespielt, das kann ich auch nicht verändern, aber drumherum kann man viele Dinge machen. Und ich glaube, dass man da einfach auch das Thema wieder, glaube ich, mehr in den Vordergrund stellen müsste und dann kommt man die Kirche auch wieder immer wieder in den Champions League führen.
Vielleicht sollten wir sie wirklich engagieren. Die 10 Gebote haben Sie gerade schon genannt. Was sind die 10 Gebote für Sie?
Ich glaube, das ist für die ganze Welt. Das sind bindende Gebote. Es ist egal, welche Konfession ich habe. Also, du sollst nicht töten. Ich glaube, dass das niemand wünscht, auch wenn das manche Menschen machen. Und all die Dinge, dass man den Nächsten achtet, also dass man seine Mitmenschen liebt. Ich glaube, das sind alles Dinge, dass man nicht stehen soll. Also ich finde, dass die Punkte über allen stehen und dass man von diesen 10 Geboten ausgehend eigentlich sein komplettes Leben definieren kann und am Ende sein komplettes Leben am Ende so gestalten kann, dass es am Ende ein lebenswertes Leben ist, und auch ein liebenswertes Leben ist. Und ich glaube, dass man selber liebt sein Leben und dass man selber gerne lebt. Ich glaube, das ist ein hoher Anspruch. Und ich glaube, dass es viele Menschen auch da auf der Suche sind. Ich habe zum Glück das mittlerweile gefunden. Ich liebe mein Leben. Ich habe das auch nicht unbedingt immer gehabt. Und ich finde mein Leben zwar lebenswert, aber meine Frau sagt, ich könnte einmal öfters heimkommen und nicht immer bei 60 rumhängen. Aber das ist dann eher eine andere Einstellung.
Nee, die Frage stelle ich jetzt nicht.
Das ist eine Berufseinstellung. Aber ich glaube, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man von den 10 Geboten ausgeht und eigentlich sein Leben dadurch komplett in die Bahn bringt. Und allein diese 10 Dinge umzusetzen, glaube ich, ist auch schon
wahnsinnig. Ja,
ich erwische mich jeden Tag, dass ich da wieder versage und Ding, aber versuche dann am nächsten Tag wieder ein bisschen besser zu machen.
Aber fällt Ihnen das dann genau ein, Mensch, da habe ich jetzt gerade gegen das und das Gebot verstoßen? Oder Mensch, wenn du jetzt mal auf das und das hören würdest, dann würdest du dem und dem Gebot folgen? Oder ist es eher sowas, was da irgendwann mal als Eckpfeiler gepflanzt worden ist?
Und sicher, genau, eher Eckpfeiler. Ich glaube, das ist nicht so, dass ich so, jetzt habe ich gegen das 5. Gebot verstoßen und gegen das 7., sondern eher einfach für mich merke, das fühlt sich falsch an. Aber ich versuche dann für mich immer so, ey, dann musst du besser werden. Und im Idealfall kannst du Dinge aus der Welt räumen. Manchmal geht das aber anders. Da musst du dann für sich dann trotzdem sagen, hey, aber am nächsten Tag wäre es besser, wenn es nicht mehr passieren wird.
Sie sind jetzt jemand, der ganz offen sagt, dass er ein gläubiger Mensch ist. Sagen Sie Ihren Spielern auch manchmal irgendwie so Sachen wie, Mensch, überleg mal, in der Bibel steht schon? Oder können Sie denen damit nicht kommen?
Teilweise. Also ich renne jetzt auch nicht mit dem Kruzifix durch die Kabine durch und versuche da jeden zu bekehren. Weihwasser, jeden zu beträufeln. Ja, wenn sie es bringen will, würde ich schon machen. Würden sie die Spieler auch zulassen. Aber so ist es nicht. Sondern ich versuche am Ende immer einen Impuls zu liefern. Ja. Wenn ich merke, die Gruppe ist jetzt in dem Punkt für sowas empfänglich, dann gerne. Ist sie für sowas nicht empfänglich, dann werden sie von den Dingen auch letztendlich auch nichts mitbekommen. Aber du merkst schon in den Gesprächen, und ich versuche schon immer viel mit meinen Spielern einzeln zu sprechen, dass jeder sich Fragen stellt. Ich agiere jetzt dann aus dem katholischen Grunddenken raus. Ich glaube einfach, es geht am Ende darum, da hat jemand ein Problem, das heißt jetzt in der Familie, das heißt jetzt in anderen Punkten, und der offenbart sich dir, dann ist es auch ein großer Vertrauensbeweis, dass er sich zum Trainer wendet und sagt, ich habe da und da ein Problem. Können Sie mir helfen oder können Sie mir einen Tipp geben? Und dann musst du einfach deinem Herzen folgen. Und dann versuche ich halt für mich eine Lösung zu finden. Entweder manchmal sage ich, du, keinen Ratschlag. Und da gibt es unterschiedliche Dinge, ob das jetzt Erkrankungen sind, die im Familienumfeld passieren, vom Spieler, ein Spieler selber einen Rückschlag erlitten hat und oder mit seinem aktuellen Beruf nicht mehr klarkommt. Also, ich weiß nicht, ob ich mehr Profifußball, ob das für mich nur das Richtige ist. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass du trotzdem ihm dann jetzt nicht in die Meinung reindrückst, sondern am Ende einfach, dass er nur einen Gesprächspartner hat und du vielleicht dann in dem einen oder anderen Punkt ihm vielleicht ein Stück weit eine Unterstützung bieten kannst.
Also auch wieder dieses auf Augenhöhe mit dem Menschen sprechen, aber Sie haben Ihre Erfahrungen als Fußballtrainer, können sagen, pass auf, das kann bei dir gut gehen, kann bei dir auch eher jetzt mal der absteigende Ast sein. Überleg dir mal Plan B, aber du bist ein wertvoller Mensch.
Ja, das ist jetzt zu sehr auf den Beruf bezogen. Ich glaube, grundsätzlich so Erfahrung habe ich jetzt auch nicht immer. Also ich habe jetzt auch noch...
Ja, den meisten Spielern haben sie auf jeden Fall mal 30 Jahre Lebenserfahrung mal
voraus. Ja, ob du dann genau dann in dem Segment dann auch eine Erfahrung hast, ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass du einfach sagen kannst, ich kenne jemanden, ich stelle dann Kontakt her, das reicht dann manchmal aus. Okay. Oder manchmal reicht einfach nur aus, dass man jemandem zuhört.
Sie gehen relativ offen damit um, dass Sie katholisch sind. Das macht jetzt nicht jeder Mensch, der in der Öffentlichkeit steht. Und Sie haben auch gerade gesagt, jetzt wird das immer wieder so ein bisschen rausgegriffen und darauf rumgeritten. Nervt Sie das inzwischen? Weil viele Leute in der Öffentlichkeit machen es nicht, weil sie sagen, Glaube polarisiert und ich möchte mir nicht die Hälfte meiner Leute verprellen.
Ja, ist die Frage. Also mal, ob das jetzt dann karriereschädigend wäre, wenn man es mal auf den Fußball betrifft und sagt, den Verein will mir jetzt nicht verpflichten, weil er keinen katholischen Trainer will.
Weiß ich nicht. Das passiert ich hoffe, in Bayern ja nicht.
Ich hoffe nicht, dass es auf das bezogen wird. Ich glaube, dass schon die fachliche Qualität und die Qualifikation entscheidend sind. Und wenn man grundsätzlich mit mir klarkommt. Aber ich finde, dass man trotzdem zu sowas stehen sollte. Ich finde es immer schwierig, weil wir reden ja fast schon, wenn du nicht krank wirst. Sondern ich glaube, das ist einfach eine Lebenseinstellung. Andere sagen, sie ernähren sich vegan. Der wird auch nicht gesteinigt. Und genauso, wenn einer sagt, mein Lebensplan geht nach gewissen Kriterien und nach gewissen Grundregeln, ohne dass man jetzt dann, und das glaube ich, das Schwierige, weil man das vielleicht sich nicht mehr sagen traut, ist, weil halt einfach der Fanatismus hat einfach dann und diese Ausprägung dann sehr extrem zu werden. Natürlich, ja, in den vergangenen Jahrhunderten sich immer dann gezeigt hat und dadurch natürlich dann man Schlechtes verbindet. Und Ich glaube, das ist schwierig und von dem her, wie gesagt, glaube ich, dass dann dadurch auch die Religion noch ein Stück weit in eine Ecke gedrängt worden ist, wo sie nicht hin soll und wo sie nicht hingehört. Aber die katholische Kirche hat auch ihren Teil dazu beigetragen, sondern die waren auch nicht immer die Schäfchen in den letzten Jahrhunderten, sondern auch genügend angerichtet und teilweise jetzt noch. Wie gesagt, und da muss man sich dann auch deswegen die Verantwortung stellen. Aber ich glaube, dass es deswegen auch das Schwierige ist, warum dann vielleicht viele Leute sagen, ja, ich möchte mich dann jetzt zu der Gruppe dann äußern.
Okay, ich glaube, das reicht dann auch an Religion. Eine Anekdote möchte ich gerne nochmal kurz mit Ihnen besprechen. Sie sind Zahnarzthelferin.
Ja,
das ist korrekt. Wie sind Sie denn das geworden?
Bewusster Zahnarzthelferin, also stand das in meiner Urkunde. Ja, das war eher.
Stand es dann da noch oder wurde es durchgestrichen?
Das wurde dann durchgestrichen hinten das IN, weil damals war, das war noch in der Zeit, wo nur die Urkunden noch per Hand geschrieben worden sind und nicht jetzt so heute per Computerausdruck, einmal Knopfdruck Enter und dann kommt es raus. Ja, ich war bei der Bundeswehr jahrelang, also mehrere Jahre. Nicht gewusst so nach der Schule, was ich zu tun habe, was ich machen will. Und dann kam die Einberufung zum Grundwehrdienst. Dann hätte ich hier mal eine Kriegseinheit gefüllt gehen müssen. So, da waren die nur kämpfen. Und dann habe ich gesagt, oh, wenn du da hin musst, boah, da ist so nur Krieg, spürst du da. Das ist eher nicht so meins. Bin ja eher so pazifistisch eingestellt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber in der Nähe von uns ist eine Kaserne. Die suchen da jemanden oder muss ich dann immer das Zeit da verpflichten. Und dann konnte ich auch weiter Fußball spielen im Verein. Also habe ich dann eher dann die Bundeswehr auch damals noch als Kompromiss hingenommen, so wie das Internat im Fußball, konnte weiter in meinem Verein Fußball spielen. Und dann ja, bin ich immer mal zum Zahnarzt gekommen, nachdem meine Einheit damals aufgelöst worden ist. Und der Zahnarzt bei der Routineuntersuchung gesagt, was machen Sie eigentlich, wenn hier Ihr Laden zugesperrt wird? Da habe ich gesagt, ja, ich muss wahrscheinlich in die neuen Bundesländer. Das war damals auch nicht so das Highlight. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn er sucht einen Mann, können Sie gut vorstellen, dass Sie bei ihm anfangen können. Aber dann müsste ich noch mal länger bleiben. Und so bin ich zum Zahnarzt gekommen und dann habe ich die Ausbildung, muss man dann besuchen. Aber die Ausbildung hat dann für mich keinen Mehrwert gehabt, weil ich hatte keine Anerkennung im normalen Leben. Und da habe ich gesagt, was muss man tun, dass man dann praktisch, weil gefühlt habe ich ja alles gelernt gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, du musst da zwei Fächer besuchen, also Praxisverwaltung und Abrechnung. Und da bin ich in die Berufsschule gegangen, habe die zwei Fächer dann praktisch nur als Gastschüler besucht und habe dann die Prüfung, damit ich auch irgendwann einmal für mich auch was Ehrliches in der Hand habe, eine Lehrausbildung.
Also das war tatsächlich so, dass Sie einen Plan B haben wollten, wenn es mal mit dem Fußball nicht mehr klappt, dass Sie einen Abschluss haben.
Das war nicht, aber ich war da damals Lehrgangsbester bei dem Lehrgang bei der Bundeswehr. Da habe ich gedacht, du hast jetzt gar nichts davon. Ja, und dann musste ich irgendwann dann die Prüfung schreiben und die Prüfung war dann auch wieder das nächste Hindernis. Ich habe damals zu der Zeit meine Trainer-A-Lizenz gemacht in Köln und genau da war die Prüfung. Dann der Prüfungsleiter, der Zahnarzt, der war früher bei der Bundeswehr, also war meinem Chef sein Vorgänger praktisch. Der hat gesagt, ich kann Ihnen nur eins machen, ich kann Sie am Freitag als Letzten dran nehmen. Und dann musste ich von Köln runter, früh praktisch mein Lehrgang in Köln gehabt, bin runtergefahren und bin praktisch der Letzte gewesen, so um 4 oder 4:30, habe meine Prüfung gemacht, meine mündliche Prüfung. Und da war ich endlich, und die schriftliche Prüfung musste ich in der Halle machen mit 300 Mädels. Ja, Erlebnisse, die wollen wir nicht missen. Aber wie gesagt, war alles immer mit Schwierigkeiten und Problemen behaftet, aber am Ende habe ich es gemacht und dann hat es mich auch gefreut und dann habe ich am Schluss dann die Urkunde überreicht und habe dann gesehen, dass hinten mit dem Edding so die IN durchgestrichen werden musste, weil die haben praktisch, es gab vorher, glaube ich, noch nie einen männlichen Zahnarzthelfer. Jetzt gibt es das mittlerweile öfters, aber damals gab es noch keinen und dann haben sie praktisch dann die Urkunde, haben es dann für mich nochmal ein bisschen leicht anpassen müssen.
Aber Sie haben jetzt nicht vor, irgendwann mal in dem Beruf zu arbeiten.
Nee, also es ist aber trotzdem immer schön, wenn du dann beim Zahnarzt bist. So, jetzt muss ich auch hin und wieder mal den Zahnarzt wechseln, wenn ich in einem anderen Stadt bin. Und bin dann dort und so und der erzählt dann so. Und dann sagt er, ja, haben Sie Probleme? Und er so, ja, da hinten am 4-8, da habe ich so, so glaube ich, ist immer so, und dann, oder wenn er was erklärt immer, und so sagt er, ja, und dann so, ich weiß schon, das Innen, oder? Und dann sagt er, ja, wie wissen Sie das alles so? Und dann so, ich habe das mal gelernt, aber arbeiten, glaube ich, in dem Metier würde ich nicht mehr.
Aber der Pfarrer Schießler hat Sie beim Weihnachtsliedersingen noch auch gefragt, ob Sie nicht vielleicht doch nochmal wieder auf den Pfarrer umschwenken wollen.
Ja, also ich glaube, dass das Schicksal und der Weg, wo einem vorgezeichnet wird, ist trotzdem gut gemeint bei mir. Es geht am Ende, für mich ist glaube ich auch trotzdem darum, deswegen verkenne ich mich jetzt auch, aber meine Frau immer sagt, musste immer jeden sagen, musste immer im Interview sagen, dass du an Gott glaubst und so, die da immer so ein bisschen so ein gespaltenes Feld ist, musst du jetzt zum Kirchenradio, musst du diesen Termin wahrnehmen oder jetzt auch im Bistum Regensburg, habe ich auch für so eine Zeitschrift mal für Grandios einen längeren Beitrag mal mit denen gemacht. Ich glaube, das Wichtigste ist, man kann trotzdem was Gutes tun damit und ich glaube, ist für mich jetzt auch, ich kann in meinem Job erreiche ich vielleicht mehr Menschen, als ich das als Pfarrer auf irgendeinem Dorf machen würde. Da waren gefühlt, dass mir 10 Leute in die Kirche gehen. Und von dem her, glaube ich, ist es schon so, dass ich schon jetzt meine Position auch ein bisschen benutze dafür, bewusst benutze dafür, um auch da in dem Bereich ein paar Botschaften auszusenden und vielleicht da den einen oder anderen auch dadurch auch vielleicht zu ermuntern oder zu sagen, das Leben läuft nicht immer konstant gut, sondern es gibt immer Täler und gibt aber auch Höhen und das Wichtigste für mich immer ist, dass man über sein Herzen, glaube ich, ganz, ganz viel regeln kann.
Ich finde, das ist ein total schönes Schlusswort. Lassen wir es doch einfach mal so stehen.
Vielen Dank.
Ich sage vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Hauptsache Mensch, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.